Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Herzwelt, das Interview. Solltest du die Mein Herzwelt noch nicht kennen, stelle ich sie dir gerne einmal kurz vor. Die Mein Herzwelt steht für den fairen und freundschaftlichen Umgang mit dem Hund. Wir berichten über das Training mittels positiver Verstärkung, haben einen Blick auf die Gesundheitsvorsorge und Nachsorge, schauen in den Bereich Tierschutz und stellen Novitäten aus dem Buchsektor vor, sowie Lektüre, die unbedingt in dein Bücherregal gehört. Heute haben wir als Interviewgast den lieben Erik Hammer zu Gast. Hallo Erik!
Hallo Anja, ich grüße dich.
Erik, magst du dich unseren Zuschauern bitte einmal kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also erstmal Dankeschön für die Einladung, Anja. Ja, ich bin der Erik. Ich bin, ja, man sagt das so, Coach für Menschen mit Hunden mittlerweile. Das ist ein geflügeltes Wort. Also ich bin damals gekommen aus dem Bereich Dogwalking. Ich habe die Dogwalker-Ausbildung bei der Anne Rosengrün bestritten. Die ist sicherlich vielen Leuten ein Begriff. Und ja, daraus hat sich das dann entwickelt, dass ich aus dem Dogwalking heraus Hundetrainer geworden bin. Und ja, jetzt freue ich mich schon seit einigen Jahren eben Mensch-Hund-Teams zu begleiten und vor allem halt auch nicht nur in diesen klassischen Alltagserziehungsgeschichten, sondern wirklich auch unterstützend, damit man wirklich einen entspannteren Alltag mit seinem Hund gemeinsam ableisten kann. Und auch wenn er vielleicht die ein oder andere Verhaltensbaustelle hat. Das ist mir ganz wichtig.
Und ja. Unser heutiges Thema, das ist so ein bisschen konträr zum Thema Entspannung, weil unser heutiges Thema heißt versteckte Aufreger. Ja. Direkt zwei Fragen. Was hat man sich darunter vorzustellen und wieso liegt dir genau dieses Thema so am Herzen?
Mhm. Darunter vorstellen kann man sich Dinge, die man jetzt mit dem Eigentlichen, also wenn wir jetzt mal bei einem, ich sag mal, Problemverhalten sind, Klassiker Hundebegegnungen, die vielleicht nicht so toll ablaufen, wie man sich das wünscht. Wenn man da drin ist, dass man nicht nur in den einzelnen Situationen nach dem Problem schaut, sondern dass man sich auch mal noch andere Situationen mit dem Hund anguckt und mal guckt, wo hat der vielleicht so versteckte Feuer, die man noch gar nicht so auf dem Schirm hat, die aber dafür sorgen, dass eben das Problem, das man gerne lösen möchte für seinen Hund, die einfach dafür sorgen, dass das nicht so gut funktioniert. Und da gibt es halt im Zusammenleben mit dem Hund doch einige potenzielle Quellen für solche versteckten Aufreger.
Das heißt, versteckt ist in diesem Sinne tatsächlich nicht auf den ersten Blick für den Hundehalter sichtbar. Also wenn mir in Anführungsstrichen der Lieblingsfeind entgegenkommt, ja, den sehe ich auch als Hundehalter, Genau. Logisch. Aber heute geht es um Sachen, die eben den Hund tatsächlich aufregen, die ich aber als Hundehalter erstmal gar nicht sehe und mich sozusagen, ja, Sherlock Holmes-mäßig vielleicht auf die Spurensuche machen sollte. Mhm. Was ist es denn? Ist das vielleicht was, etwas, was ich jetzt praktisch selber finden kann? Oder ist es da sinnvoll zu sagen, du, in der und der Situation reagiert der so und so? Ich verstehe nicht, warum, weil ich könnte mir jetzt vorstellen als Hundehalter, ich trainiere mit meinem Hund und in irgendeiner Situation, zwar wohl regelmäßig die gleiche, aber in irgendeiner für mich unverständlichen Situation reagiert er, wie auch immer. Er bellt, er ist aufgeregt. Ist es dann sinnvoll zu sagen, du Erik, keine Ahnung, sieht mein Hund Geister, Elfen und Zwerge? Ich meine, ja, das sehen die hin und wieder, aber da bist du dann praktisch unterstützend, dass du auf die Situation schaust und sagst, das könnte dieses oder jenes sein?
Ja, also das auf jeden Fall. Ich schaue natürlich, sind das... Was befeuert diese Situation noch? Also um jetzt bei den Hundebegegnungen zu bleiben, es gibt ja nicht nur die Hundebegegnung, in der es dann eben schon schief läuft, sondern ich gucke mir halt an, wo hat der Hund ansonsten Erfahrungen mit Hunden? Was macht er ansonsten? Was lernt er oder was erlebt er im Zusammenhang mit Hunden? Und ja, da gibt es dann halt verschiedene Situationen, wenn ich dann so rausbekomme, ja, wir sind zum Beispiel zweimal die Woche zum Agility auf dem Hundeplatz oder so und der Hund hat halt draußen, also da hat er überhaupt gar keine Probleme, viele kennen das ja wahrscheinlich, ne? Der macht da gar nichts mit den anderen Hunden, aber draußen, sobald man auf dem Spaziergang ist, hat man halt quasi eine Bestie, eine Tobende an der Leine, wenn er einen anderen Hund sieht. Das wären dann so Dinge, wo... ich sag mal, für viele erstmal versteckt sind, wo man nicht gleich denkt, dass das für die Hundebegegnung an sich eine Auswirkung haben kann. In vielen Fällen kann es das aber eben doch.
Das heißt, ich sollte mir als verantwortungsvoller Hundehalter sehr wohl überlegen, nicht, ob ich eine Hundeschule besuche, sondern A, welche Art von Hundeschule ich besuche. Sprich, ist das da, ich sage jetzt mal ganz böse, Massenabfertigung, wo vielleicht 15 Hunde auf einmal irgendwas machen sollen? Oder ist das eine Hundeschule, die ich natürlich präferiere, wo vielleicht 4 oder 5 Hunde maximal sind? Oder ist das was, es gibt ja diese wie nennt man die, Raufergruppe oder Rambo-Gruppe oder so. Das sollte ich mir dann wahrscheinlich auch sehr gut überlegen, weil wenn ich mit meinem Hund in einer Raufer-Rambo-Gruppe, das wären ja meistens die ja, pubertären Hunde reingesteckt bevorzugt, weil die eben in der Situation nicht mehr wissen, wie die heißen, dass die überhaupt einen Namen haben oder sonst was. Das heißt, wenn ich mit meinem Hund in dieser Situation, in diesem Entwicklungsstadium in so eine Gruppe gehe, kann das durchaus Auswirkungen haben auf das spätere Verhalten meines Hundes, komplett losgelöst von dieser Rambo-Gruppe, richtig?
Definitiv, definitiv. Also da, ich will jetzt da gar nicht so alle Hundeschulen an sich, wir wissen, es gibt genug tolle Hundeschulen, wo wirklich drauf geguckt wird, aber das ist eben auch total wichtig, weil gerade wenn man mit einem Junghund sowas macht, ich meine, wir wissen das alle, es gibt Phasen im Entwicklungsstadium eines Hundes, da lernen sie die Dinge, die sie lernen, noch viel prägnanter und dann bleibt das halt länger im Gedächtnis hängen oder das wirkt sich länger auf das emotionale Entwicklungsstadium aus, als wir das vielleicht beim Erwachsenenhund haben. Und wenn ich da jetzt halt hergehe und dem Hund sehr schnell beibringe oder der Hund lernt, wenn andere Hunde in der Nähe sind, passiert ganz viel Halligalli und dann passieren vielleicht auch mal doofe Sachen, je nachdem wie der Umgang in der Hundeschule ist, wenn vielleicht die Menschen dann etwas ruppig zu ihren Hunden werden. Und da dürfen wir nicht unterschätzen, dass unsere Hunde das natürlich mitkriegen. Auch wenn wir vielleicht mit unserem Hund ganz nett umgehen und der das direkt gar nicht erfährt. Aber der kriegt natürlich mit, wie vielleicht der Nebenmann mit seinem Hund umgeht und dass der sich gar nicht so doll dabei fühlt. Das darf man nicht unterschätzen. Und alles, was den Hund hier halt einfach, was ihn belastet und andere Hunde sind anwesend, genauso wie andere Menschen sind anwesend, das nehmen die mit. Und dann kann es halt passieren, es muss nicht immer passieren, aber es kann durchaus eine Ursache sein dafür, dass die Hunde dann plötzlich auf Hunde draußen mit wirklich, ich sag mal, ritualisierter Aufregung reagieren, weil sie einfach die Erfahrung gemacht haben, andere Hunde bedeuten immer ganz, ganz viel komische Sachen, Aufregung, nicht vorhersehbare Situationen und vielleicht wird dann auch mal der Mensch doof. Und das alles macht halt so einen riesen Cocktail an Aufregung, der dafür sorgt, dass sie vielleicht einfach einen anderen Hund sehen und dann geht der Film los.
Also das war jetzt ein sehr, sehr gutes Stichwort mit dieser ritualisierten Aufregung. Das ist nicht witzig, aber das heißt einfach, die Gefühlslage nenne ich das jetzt mal, also weil du wirklich auch sehr schön erklärt hast, auch wenn ich selber mit meinem Hund in dieser Gruppe fair und freundschaftlich umgehe, er bekommt einfach mit, was ist da beim Nachbarn los, was ist da beim Nachbarn los. Das sind Eindrücke, die auf ihn einwirken, also das heißt, er lernt auch in dieser Situation und aus dieser ganzen Situation heraus, aus der Hektik, die um ihn herum ist, ritualisiert er dann praktisch, andere Hunde bedeuten Aufregung. Selbst wenn, und das liegt mir wirklich am Herzen, weil es ist super, dass du das gesagt hast, selbst wenn ich selber immer freundschaftlich, fair und ruhig mit meinem Hund umgehe, der nimmt das dann sozusagen als Päckchen mit aus dieser Hundestunde. Ja. Und wenn er dann in einem anderen Kontext Hunde sieht, hat er ritualisiert, Hunde gleich Aufregung. Richtig?
Ja, zum Beispiel, genau. Also es muss nicht bei jedem Hund der Fall sein, aber bei vielen ist das tatsächlich ausreichend. Und dann haben sie ein entsprechendes Verhaltensrepertoire, das dann halt funktioniert oder eben nicht mehr, je nachdem.
Eine Frage, jetzt ist es ja so, wenn mein Hund dieses Problem, sage ich mal, hat, und ich an diesem Problem arbeiten möchte, ist es ja schwierig. Der Hund ist aufgeregt und wir wissen, wenn der Hund aufgeregt ist, ist die Aufnahmefähigkeit nicht so ganz so dolle. Kann ich denn trotzdem trainieren? Wie kann ich trainieren? Also welche Möglichkeiten habe ich denn, wenn, ich nenne es jetzt einfach mal so, das Kind in den Brunnen gefallen ist?
Also wenn ich jetzt einen Hund habe, der einfach in einer großen, aufregenden Situation steckt, gucke ich mir natürlich an, kann ich die zukünftig vielleicht etwas entschärfen? Also gerade wenn ich jetzt bei den Hundebegegnungen bin, und ich weiß, mein Hund erlebt einfach verschiedene Situationen. Es kann auch mal Mantrailing sein, wo einfach super viel Aufregung mit anderen Hunden verbunden ist. Und wenn ich einfach merke, ich komme mit meinem Training an Hundebegegnungen in diesem Beispiel einfach irgendwann an einen Punkt, wo es nicht weitergeht, wo wir stagnieren, wo der Hund nicht gelassener werden kann, dann sind das eben diese Punkte, wo ich mich dann ab und zu bei Hundemenschen unbeliebt mache, weil ich sage, du, ich weiß, dir macht das vielleicht super viel Spaß, aber vielleicht steht es euch und eurem Training einfach im Weg. Lasst doch mal ein paar Wochen bitte den Hundeplatz sein. Zum Beispiel.
Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund habe, also meine machen es sehr gerne, Mantrailing, das Trailen selber ist ja schon aufregend. Ja, also die sind ja Feuer und Flamme und es geht los und überhaupt. Und ich denke natürlich als Hundehalter, ich tue meinem Hund damit was Gutes. Kann es aber durchaus sein, dass es zielführender wäre, dieses Training. Jetzt nur mal das Beispiel Mantrailing. Das kann genauso gut Agi sein oder keine Ahnung was sein, das einfach mal außen vor zu lassen und konzentriert alleine ohne Ablenkung an diesen möglichen versteckten Aufregern dann zu trainieren.
Ja, genau. Beziehungsweise oder sie halt einfach mal wirklich wie abzuschneiden, dann das eigentlich in der eigentlichen Situation wieder das Training versuchen, kleinschrittig weiterzumachen, beziehungsweise zu gucken, was führt uns jetzt da zum nächsten Erfolg. Und wenn das dann so auf einem stabilen Zustand ist, also sprich, wenn die Hundebegegnungen dann so klappen, wie ich mir das wünschen würde, mein Hund kann super entspannt sein, dann kann man ja gucken, ob man nach und nach vielleicht ähnliche Settings oder ähnliche Beschäftigung wieder dazu nimmt, aber mit ganz großem Fokus darauf, was kann der Hund da lernen. Das heißt, selbst wenn ich Mantrailing mache, es ist ein Unterschied, ob ich das mache mit meinem Hund, während 10 andere Hunde um ihn rum sind, alle kläffen sich die Seele aus dem Leib, weil sie natürlich gerne total viel Energie drin ist. Oder ob man das vielleicht ein bisschen anders managen kann, dass die Hunde erstmal Entspannungsrituale lernen dürfen, dass sie auch, obwohl andere Hunde in der Nähe sind, selbst die Fähigkeit zur Entspannung trainieren dürfen an der Stelle. Und das ist sicherlich immer hilfreich, völlig egal, ob man da ein Problem jetzt mit Hundebegegnungen hat oder nicht. Genau.
Das ist ein sehr, sehr guter Hinweis, weil mir fällt jetzt natürlich sofort dieser Spruch ein, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, kennst du wahrscheinlich auch, will sagen, sollte ich also so früh wie möglich in einer Hundeschule, die eben darauf Wert legt, dass per se Ruhe und Entspannung das Maßgebliche ist, was da stattfindet, in kleinen Gruppen arbeitet, das mit meinem Hund sozusagen trainieren, dass er, auch wenn andere Hunde dabei sind, erstmal ruhig bleiben kann. Und erst dann, wenn ich weiß, okay, der kann ruhig bleiben, wenn andere Hunde dabei sind, sage, jetzt versuche ich mal das Mantrailen. Also, dass man auch selbst dieses kleinschrittig aufbaut und sagt, weil du das, so hatte ich es zumindest verstanden, gesagt hast, wir müssen mal überlegen, der Hund macht vielleicht gerne Mantrailen, aber was lernt der denn, wenn um ihn rum ein wahnsinniger Lärm ist, die anderen Hunde wollen auch. Das heißt, ich sollte als allererstes mal prinzipiell mit meinem Hund versuchen, Ruhe zu bewahren, nenne ich das jetzt mal, egal was gerade um mich herum in der Umwelt passiert, sei es, dass es ein anderer Hund ist, sei es, dass uns ein Radfahrer entgegenkommt oder so etwas. Also das, diese Ruhe zu bewahren, wäre sozusagen die Basis, richtig?
Genau, das ist erstmal eine ganz, ganz gute Basis. Ich belasse es nicht dabei, weil Aufregung passiert im Leben immer und Aufregung ist natürlich auch Bestandteil von vielen schönen Sachen. Ne? Das müssen wir uns gar nichts vormachen. Aber was da einfach sehr wichtig ist, dass ich gerne auch dem Hund beibringe, ihn wieder runterzufahren, wenn er sich mal aufgeregt hat. Also das heißt, ich übe jetzt nicht nur permanent Deckel drauf, also nicht Deckel drauf, aber nicht nur Entspannung, Entspannung, Ruhe, Ruhe, Ruhe. Nee, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen, sondern ich möchte schon auch, dass mein Hund lernen darf. Er darf sich mal, es darf mal viel Aufregung sein, aber wir kommen dann auch wieder runter. Also ich bringe ihm quasi die Fähigkeit bei, sich auch wieder runterzufahren, wenn es mal aufregend ist. Also das ist ultra wichtig, weil immer nur, ich sag mal, die so kurz über der, knapp über der Nulllinie zu sein, ist realitätsfern, das braucht man nicht. Ne?
Wie kann ich denn in solchen Situationen meinem Hund dann helfen? Also du sagtest gerade was von ritualisierter Entspannung, das heißt, ich mache dann, wenn ich merke, mein Hund ist aufgeregt oder fährt eben nicht von selber wieder runter. Also Aufregung, sehr gut, dass du das auch gesagt hast, Aufregung ist per se nichts Schlechtes. Ein Hund ist sicherlich auch aufgeregt, wenn er seinen Hundekumpel sieht und weiß, jetzt gehen wir spazieren, er ist aufgeregt, wenn es Futter gibt. Es gibt viele, ja, viele, viele Sachen, wo der Hund aufgeregt ist. Wichtig wäre ja, dem Hund, ja, ich sage mal, Möglichkeiten an die Pfote zu geben, dass er sich vielleicht selber runterregeln kann, beziehungsweise, dass ich mit irgendwelchen Sachen, die ich tue, ihm helfe, sich genau runterzuregeln. Was für Möglichkeiten hätte ich denn da? Hast du da vielleicht ein paar Beispiele?
Ja, also so der Klassiker, den ich immer gerne ins Repertoire nehme, sind natürlich verschiedene Entspannungssignale, die ich dem Hund schon, ich sag mal, mit von der Kinderstube an beibringe. Da lernen sie es noch am schnellsten und am besten tatsächlich. Das kann sein, sowas wie langfristige Entspannung, ein Entspannungswort, was vielleicht viele auch schon kennen, wo man einfach so kurzfristig mal die Aufregung des Hundes wieder runterbekommt und er wieder ansprechbarer werden kann. Das sind eben kleine Geschichten. Oder wenn alle Stricke reißen, beziehungsweise nicht nur dann, aber es kann auch manchmal einfach nur eine Leckerchensuche helfen, den Hund wieder etwas nach unten zu bringen, dass er einfach eine andere Aufgabe hat, mal eben die Nase benutzen kann und das halt nicht nur kurzzeitig. Ja, also da gibt's, da muss man gucken, was halt für den Hund jeweils und für die Situation auch passt. Das ist ganz klar.
Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ich habe sehr wohl Möglichkeiten, meinem Hund zu helfen. Das heißt, ich als Zweibeiner muss schlicht und ergreifend aber erkennen, dass mein Hund aufgeregt ist. Und Aufgeregtheit ist sicherlich nicht nur Gebelle. Mhm. Wahrscheinlich hat der Hund auch mit seiner Körpersprache, wenn man die richtig lesen kann, auch andere Möglichkeiten, dir mitzuteilen, wow, ich stehe jetzt hier gerade unter Strom. Ich meine, es gibt ja dieses Einfrieren der Bewegung, das ist ja auch immer so eine Sache. Wenn aber jetzt beispielsweise es so ist, meistens ein Beispiel, bleiben wir mal beim Mantrailing. Meistens ist es ja so, der Hund wird ins Auto gepackt, man fährt zu dem Ort, wo man trailen möchte mit der Gruppe. Und ich weiß nicht, wie die das machen, aber die wissen ganz genau, ob es zum Einkaufen geht, ob es zum Tierarzt geht oder ob es zum Mantrailing geht. Und ich weiß nicht, wie sie es machen, ich weiß nur, sie können es. Und dann kommt man an dem Ort an, steigt aus. Genau, dass das Auto nicht umkippt, ist ja dann schon mal gut. Ja? Das heißt, was kann ich denn dann machen? Fahre ich dann vielleicht mit dem Auto gar nicht erst bis zu dem Ort? Wie habe ich denn die Chance, in so einer Situation dann positiv, beruhigend auf meinen Hund einzuwirken?
Ja. Also das kann schon starten, dass man sich überlegt, tatsächlich, wo parke ich mein Auto und parke ich mein Auto vielleicht nicht mit der Kofferraumklappe auf sich zu den anderen arbeitenden Hunden, sondern stelle mich schlicht und ergreifend mal so rum, dass er sie vielleicht nicht sieht. Dann eines meiner, also für solche Geschichten zum Arbeiten tatsächlich Lieblingsutensil, ist ein Schnüffelteppich. Und ich meine, wenn ich mich jetzt beim Mantrailing, wenn wir mal dabei bleiben, wenn ich mich dabei dafür ausstatte, dann habe ich eh das ganze Auto voll mit allem möglichen Kram, dann passt auch noch ein Schnüffelteppich rein. Und den schmeiße ich schlicht und ergreifend wirklich immer einfach nach dem Aussteigen oder bevor der Hund aussteigt, direkt auf den Boden, platziere dabei ein paar schöne Kekse dort, lass den Hund aussteigen. Und wenn ich das halt nicht nur in so aufregenden Situationen mache, sondern zum Beispiel als Ritual immer nach dem Aussteigen, dann kommt mein Hund auch trotzdem, dass er aufgeregt ist, vielleicht relativ zügig in den Zustand, dass er sich damit beschäftigen kann, dass er tatsächlich auch die Futterstücke dort suchen kann. Denn viele Hunde, wenn die zu aufgeregt sind, die würden über den Schnüffelteppich drüber hinwegrennen und können das halt erstmal nicht. Das kann auch ein paar Mal passieren, solange bis man, je nachdem, wo man halt anfängt mit dem Hund, wie aufgeregt er ist. Aber da lohnt es sich wirklich dran zu bleiben, mit ihm in Ruhe zum Beispiel das ein bisschen zu zeigen und dann vielleicht ihn nochmal irgendwo anders sich lösen zu lassen, wo man halt gerade hinlaufen kann, bevor man dann gleich in die Hauptarbeit startet.
Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, stellt sich jetzt zumindest mir die Frage, tue ich meinem Hund überhaupt einen Gefallen, wenn ich mit anderen Hunden trainiere? Ja, das ist, also weil, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es ja so, es herrscht prinzipiell immer eine gewisse Art Aufregung. Ja, egal, ob die jetzt positiv oder negativ, also sprich, er freut sich, dass da der Hund kommt oder da kommt eben genau der, den er so gar nicht leiden kann. Sollte ich dennoch mit anderen Hunden trainieren, weil Mantrailen ist ja, gut, rein theoretisch könntest du das alleine auch ohne andere Hunde machen. Oder beim Agility wird man wohl kaum die Möglichkeit haben, so eine Halle alleine für sich zu haben. Das heißt, du wirst ja in deinem Leben immer auf andere Hunde treffen. Dann sollte ich auch durchaus in Anführungsstrichen an anderen Hunden mit meinem Hund trainieren, richtig?
Absolut. Absolut, weil ich meine, wir leben jetzt nicht im luftleeren Raum und ich sage mal, wenn jetzt ein Hund mit Hundebegegnung zwar Probleme oder also vielleicht auch gar keine Probleme hat, dann spricht ja nichts dagegen, wenn das ansonsten problemlos läuft, dass man Agi macht, dass man das Mantrailing so macht. Also immer da, wo ich es auch schaffe, dass der Hund verhältnismäßig ansprechbar bleibt oder wo er die notwendigen Fähigkeiten hat, sich auch wieder runterzuregeln. Und es jetzt nicht so ist, dass er sich beim Mantrailing so sehr aufregt, dass er danach erstmal, ich weiß nicht, erbricht oder stundenlang durch die Gegend tigert. Also wenn ich das nicht habe, sondern ich wirklich das Gefühl habe, der fällt danach zufrieden um und ist wirklich happy und rastet jetzt auch auf dem nächsten Spaziergang nicht sofort aus, wenn irgendwas ist. Have fun! Also ne, dann bitte immer los damit. Wenn ich da jetzt aber, also generell würde ich so Geschichten immer gerne nutzen, um den Hunden zu vermitteln. Da ist zwar ein anderer Hund, aber hey, wir können was Entspanntes zusammen machen. Und dafür schöne Hundeschulen oder gute Hundeschulen oder Trainer, die da so einen Rahmen schaffen, dass die Hunde wirklich entspannt sich gegenseitig zwar wahrnehmen können, aber nicht großartig bedrängt werden, wo es nicht unkontrollierte Tobe-Einheiten gibt, wo einer in den Zaun gedrückt wird oder sowas. Also wenn da ein bisschen drauf geguckt wird, und die Hunde auch lernen können, aus dem Spiel heraus wieder runterzufahren zum Beispiel. Die besten Möglichkeiten. Also das hilft halt ungemein, dass man später diese Probleme gar nicht erst bekommt.
Das heißt, es macht durchaus Sinn, in einer Gruppe zu trainieren. Ja, vielleicht, natürlich. Wenn du jetzt praktisch, also spielen wir das mal durch. Ich habe ein Problem, ich habe erkannt, ich habe ein Problem. Weil der Hund hat in der Regel kein Problem, sondern ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem und sage, Erik, ich weiß nicht warum, aber irgendwie regt er sich immer auf. Könnte das dann denn so sein, dass du, wenn du da mal schaust, also kommst, schaust drauf, könnte das denn dann so sein, weil du hattest jetzt zum Beispiel Stichwort Schnüffelteppich genannt. Natürlich haben wir auch Schnüffelteppiche. Manche wissen nicht, was das ist, aber ich muss mal gucken, irgendwo habe ich hier einen rumfliegen. Ich müsste mal gucken. Also es ist halt ein Teppich, ein kleiner, wo man so Leckerchen rein versteckt und der Hund ihn halt suchen muss. Könnte das denn dann sein, dass du als ersten Schritt aber dann sagst, ja, wir trainieren aber jetzt erstmal die Entspannung zu Hause und erst nach einer gewissen Zeit, keine Ahnung, so und so einer Zeit, dann kommst du bitte in eine Gruppe, auch mit dem Schnüffelteppich, wenn das zielführend ist, und dann wird in der Gruppe trainiert. Kann das auch passieren?
Ja, das kann, also das würde da passieren, wenn ich dem Mensch-Hund-Team erst einmal überhaupt die Fähigkeit, sich zu entspannen, beibringen muss. Also ohne dass jetzt der Hund die Fähigkeit hat, sich zu entspannen, bringt es nichts, wenn ich ihn in die nächste aufregende Situation schmeiße und er kommt da einfach alleine nicht klar, sondern dann würde ich halt bloß wieder da so ein bisschen rumschrauben, sage ich mal. Das wird dann den Prozess für das Mensch-Hund-Team einfach noch ein bisschen verlangsamen. Also von daher erstmal gibt es ein paar Werkzeuge. Natürlich gibt es auch, ich sag mal so, Notfallprogramm. Das heißt, was passiert oder was kann ich mit meinem Hund tun, damit ich zumindest Schadensbegrenzung betreibe, wenn es jetzt halt doch mal wieder zu nah, zu eng, zu hektisch, zu was auch immer was ist. Das ist ganz klar, weil, wie gesagt, Leben passiert. Wir können das nicht immer alles steuern. Und von daher ist das aber, denke ich, dann ganz gut machbar.
Das heißt, mir liegt jetzt auch am Herzen zu sagen, wenn ein Hund sich so und so verhält, aufgeregt bellt, wie auch immer, das ist nicht, wofür man sich schämen muss. Ja, das ist immer ganz, das liegt mir immer sehr am Herzen, weil du bist Hundetrainer, du wirst wahrscheinlich die Erfahrung gemacht haben, dass viele Leute sich tatsächlich für das Verhalten ihres Hundes schämen. Ich denke, der wichtigste Schritt ist, dass die Leute vielleicht verstehen, der Hund kann in der Situation nicht anders. Das ist kein Fehlverhalten, sondern der Hund zeigt einfach immer nur das Verhalten, was er in der Situation, in der er ist, zeigt. Das ist erstmal werteneutral. Und deswegen war mir das so wichtig, ob du denn den Leuten dann auch erstmal, ja, vielleicht zu Hause alleine in einer gesicherten Umgebung, wo auch immer, Hilfestellungen anbietest und sagst, wir können an diesem versteckten Aufreger so und so und so trainieren. Ja. Also das lag mir jetzt nochmal so am Herzen, dass ich da niemand für schämen muss, weil der Hund sich verhält, wie er sich verhält. Mal völlig egal, was da steckt. Aber es ist ja meistens so, dass die Hunde, wenn die bellen, es wird ja meistens mit Aggressivität leider gleichgesetzt. Aber versteckte Aufreger und das Bellen müssen nicht unbedingt Aggressivität bedeuten. Die können ja vielleicht auch Angst bedeuten. Ich meine, ich denke, jeder Mensch, nein, das darf man nicht sagen, aber viele Menschen wissen vielleicht, wann ein Hund sich tatsächlich freut. Ich hoffe es zumindest, dass die Körpersprache so gut ist. Nur weil ein Hund wedelt, heißt das ja nicht, dass er sich freut. Aber nur weil ein Hund bellt, heißt es ja auch nicht, dass er aggressiv ist. Es könnte ja auch durchaus Angst oder sowas sein, richtig?
Ja, definitiv, ja. Eben. Also da muss sich wirklich keiner irgendwie für schämen, aber ich weiß halt, das wäre eigentlich nochmal ein ganz anderes Thema. Also was mit einem passiert, wenn der eigene Hund an der Leine lostobt, weil meistens geht es uns ja um den Eindruck, den wir dann anderen vermitteln oder die, was andere Leute dann über uns und unsere Führungsqualitäten unseres Hundes denken. Und wenn wir uns diesen Schuh aber anziehen, dann kommen wir halt sehr schnell in eine echt fiese Spirale, wo man dann halt versucht, das zu unterbinden und dass der Hund nicht mehr so sehr auffällt. Und das führt einen eigentlich noch mehr weg von einem vom Miteinander und geht mehr auseinander. Und das ist übrigens auch ein großer versteckter Aufreger, den ich ganz, ganz häufig auch feststelle. Also jetzt bei vielen glücklicherweise schon nicht mehr, aber alleine wie man halt mit Fehlern in Anführungsstrichen des Hundes umgeht, was dann mit dem Hund passiert, was der dann erlebt, was der Mensch mit einem macht, sei es, er wird dann halt, ich weiß nicht, ausgegrenzt, ignoriert, er bekommt was vielleicht nochmal nachdrücklicher gesagt oder man bedroht ihn körpersprachlich. Das sind alles zwar vielleicht kleine Punkte, die jetzt mit der Leinaggression auf den ersten Blick nichts zu tun zu haben scheinen, aber je mehr Frust und je mehr Druck ein Hund abbekommt, desto eher sucht er sich halt irgendwann mal ein Ventil und wenn das dann der andere Hund ist, dann haben wir da halt eine viel, viel eindrucksvollere Reaktion, als wenn der Hund ansonsten relativ tiefenentspannt ist und nicht so frustriert wird, sage ich mal.
Es gibt ja jetzt Situationen, leider, aus denen man nicht so ohne weiteres rauskommt, sage ich jetzt mal. Du bist vielleicht in einer Trainingsgruppe, du kannst ja nicht schnipp und weg, wir sind jetzt hier nicht bei Harry Potter oder so, ja?
Wo ist das Loch, in das ich verschwinden kann, ja?
Ja, genau, das funktioniert ja leider im realen Hundeleben nicht. Da wäre jetzt meine Frage, was kann ich denn dann machen? Ja, wie kann ich so eine Situation managen, aus der ich aktuell leider nicht rauskomme?
Erstmal, man darf sich klar machen, dass man jetzt im Prinzip nur noch Schadensbegrenzung betreiben kann, weil der Drops ist schon gelutscht an der Stelle. Da kann man jetzt kein großes Training, um das noch zu verbessern, machen, sondern dann geht es wirklich nur darum, den Hund zu unterstützen. Natürlich, ich bin mir sicher, das hast du auch schon mal gehört, auch trotzdem unerwünschtes Verhalten sollte man trotzdem so schnell, aber schonend wie möglich einfach unterbrechen. Und ich trainiere immer für den Ernstfall und nicht im Ernstfall. Das bedeutet, auch wenn ich weiß, dass mein Hund zum Beispiel leinaggressiv ist, dann kommt schon auch mal ein Stoppsignal, wird aufgebaut, dass ich zumindest verhindern kann, dass er durch seine Aufregung, dass er sich noch mehr darin fängt oder sowas, sondern dass ich das einfach so freundlich, aber so schonend wie möglich unterbrechen kann. Na, das ist auch etwas, dass man selbst als Mensch weiß, was man dann tun kann, wenn der Hund denn dies und jenes macht. Dass ich damit sein eigentliches Problem nicht löse, das ist dann wahrscheinlich den meisten klar. Aber dass wir jetzt das Ganze nicht noch weiter verschlimmern dadurch, das ist halt auch wichtig. Na, das darf man nicht außer Acht lassen.
Also das war jetzt super, der Satz, den du gesagt hattest. Ich versuche den nochmal wiederzugeben. Ich trainiere für den Ernstfall, aber nicht im Ernstfall. Das heißt, idealerweise stelle ich mir vor, was könnte denn passieren, worauf sollte ich meinen Hund mal vorbereiten? Dann kann er auch lernen, weil wir wissen eben, wenn der Hund total geflasht ist, dann kann das Hirn nicht mehr lernen. Ja. Das funktioniert nicht. Und das heißt, wenn ich sozusagen, ich nenne das jetzt mal Trockenschwimmübungen, mache, ja, und die funktionieren, und dann gehe ich mal ins Wasser, aber ganz normal, so erstmal so für Nichtschwimmer oder so, und dann trainiere ich weiter. Das heißt, wenn dann plötzlich von heute auf morgen mal tatsächlich tiefes Wasser kommt, dann bin ich zumindest vorbereitet. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass der Hund sich nicht vielleicht doch aufregt. Aber es bedeutet, wenn ich dich richtig verstanden habe, ich kann die Situation deutlich besser managen, als wenn ich komplett unvorbereitet wäre, richtig?
Ja, genau. Definitiv. Und da muss man noch nicht mal, ich sag mal, ich bin immer ein Freund von, ich halte es relativ einfach. Das heißt, ich bin kein Freund davon, irgendwie 20 verschiedene Signale zu trainieren, sondern ich habe halt lieber 2, 3, vielleicht 4 die ich aber mit meinem Hund wirklich so sauber aufbaue, dass sie auch unter Ablenkung gut funktionieren. Und das reicht meistens schon, um relativ entspannt durch den Alltag zu kommen. Und vor allem ist es für meine Mensch-Hund-Teams auch leichter, als wenn sie sich jetzt gleich ein Wörterbuch mit verschiedenen Signalen und allen möglichen Verhaltensweisen anlegen müssen.
Nochmal kurz zu den Signalen. Ich weiß, das wird immer wieder gefragt. Wenn denn jetzt mein Hund Probleme hat, also schon so ein bisschen das Kind in den Brunnen gefallen ist, und ich aber wirklich daran trainieren möchte, wie lange dauert es denn, bis der dann entspannt ist? Was sagst du bei sowas?
Naja, kommt drauf an. Das ist dann immer so dieses Typische, was wahrscheinlich kein Hundehalter und keine Hundehalterin gerne hört, so, naja, das kommt drauf an. Kann ich jetzt natürlich so pauschal nicht sagen, weil ich müsste wissen, wie sind die Umstände, wie gut oder schlecht kann der Mensch auch mit dem Hund trainieren? Welche Lernerfahrung können die in dem Alltag schaffen, damit der Hund das gut meistert? Aber ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel nur einmal in der Woche die Möglichkeit habe, einen Hund zu treffen, und dann ist es aber eben auf einem Weg, wo rechts und links Häuser sind und der zwingend frontal kommen muss, dann wird das halt ein bisschen schwieriger werden, sage ich mal, als wenn wir halt jetzt wirklich die Möglichkeit haben, jeden Tag mit genügend Abstand andere Hunde mal zu sehen, aber auch mal Tage einräumen zu können, wo man sagt, nee, heute fahren wir mal wohin, wo wir keine Hunde treffen.
Das heißt, die Signale, wenn ich das richtig verstanden habe, werden auftrainiert, die werden aber auch, ich sage jetzt einfach mal dieses Stopp-Signal, wird auch gegeben, wenn eben es überhaupt keinen Grund zum Stoppen gibt. Ja, das ist ja immer das, was leider auch passiert. Viele Leute rufen ihren Hund zurück, wenn irgendwas ist, und dann weiß der Hund, okay, der Rückruf kündigt mir ja irgendwas an. Das heißt,
was ist denn jetzt?
Genau, ne? Wo ist mein Feind? Wo ist der Hase? Wo ist das Reh? Das heißt, die Signale sollte ich zu Hause mal üben, im Garten mal üben, an vielleicht für den Hund komplett unmöglichen Stellen, wo gar nichts passieren kann. Aber ich frage das dann da ab. Und dann, wenn ich sehe, da könnte was passieren, dieses Signal auch sitzt.
Genau.
Und gerade das kann auch jeder Hund lernen, egal welchen Alters, egal welche Vorkenntnisse dieser Hund hat. Die Chance habe ich auf jeden Fall, richtig?
Definitiv. Und ich meine, die Hunde hören erst dann auf zu lernen, wenn sie tot sind. Wie bei uns auch. Also das Gehirn ist bis dahin aufnahmefähig. Hunde sind keine unbeschriebenen Blätter, das heißt, der Lernprozess wird immer ein bisschen was anderes sein, aber ja, und das ist auch ein wichtiger Punkt, was du sagst, mit den Ablenkungen trainieren und mit den Situationen, weil daran scheitert es ganz, ganz häufig, dass man sagt, eigentlich kann mein Hund das, aber, ne, das ist der Klassiker, ich gebe meinen Leuten dann wirklich schon immer auf, es ist völlig egal, wo ihr das macht, du kannst das bei dir vor der Haustür mit deinem Hund machen, du kannst das dort machen.
So, jetzt haben wir ja die Signale, die sollte ich aber üben, sinnigerweise, wenn ja gerade nicht mein Feind, also meiner sowieso nicht, aber der Feind meines Hundes um die Ecke kommt, richtig? Das heißt, ich trainiere diese Signale an den, in Anführungsstrichen, unmöglichsten Orten, damit die dann für den Ernstfall sitzen, richtig?
Ja, exakt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, weil ansonsten es halt sehr häufig so ist, dass man sich selbst sagen hört, normalerweise kann der das, aber jetzt eben nicht. Komisch. Das liegt einfach meistens an der, man nennt das Generalisierung, die bisher gefehlt hat. Das heißt, wenn ein Hund sich im Wohnzimmer hinsetzen kann, vielleicht kennen das viele, die haben ihrem Welpen früher Sitz im Wohnzimmer beigebracht, gehen dann draußen auf die grüne Wiese und wundern sich, warum der Hund überhaupt gar keine Ahnung davon hat, was Sitz jetzt eigentlich bedeuten soll. Liegt schlicht und ergreifend daran, dass Hunde halt auch kontextbezogen lernen. Das heißt, wenn ich ein wichtiges Signal, wie entweder ein Aufmerksamkeitssignal oder ein Stoppsignal oder was ich einfach für meinen Alltag brauche, wenn ich das üben möchte mit meinem Hund, ich übe das an jeder erdenklichen Stelle, an jeder erdenklichen Situation, vor der Haustüre, auf dem Weg zum Auto, auf dem Parkplatz, auf dem Waldweg, im Wald, auf der Wiese, wenn Leute da sind, wenn keine Leute da sind, wenn andere Hunde, also wirklich in allem, was man sich so vorstellen kann, weil dann wird das Signal mit jeder Wiederholung einfach umso stärker und umso besser. Und dann habe ich eine gute Chance, dass mein Hund das auch kann, wenn er nachher wirklich mal so fast schon im roten Bereich ist, sag ich mal.
Also halten wir erstmal fest, es muss sich prinzipiell kein Hundehalter dafür schämen, wenn sein Hund, ich nenne das jetzt mal, unerwünschtes Verhalten zeigt. Weil unerwünschtes Verhalten ist immer Sicht des Menschen. Für den Hund ist das Verhalten, was ja natürlich situationsbezogen ist. Aus Hundesicht verhält der Hund sich ja richtig, sondern wir Menschen haben damit ein Problem. Und dann sagen wir einfach, okay, das ist jetzt so. Ich in Anführungsstrichen versuche, selber ruhig zu bleiben, weil wir wissen, wenn der Zweibeiner dann hektisch wird, wird der Hund mit Sicherheit nicht ruhiger. Ne, das ist dann diese Stimmungsübertragung, wenn der Zweibeiner, ne, wie du schon sagtest, oh bitte Erde, tu dich auf und über mir wieder zu. Nein, das ist überhaupt nicht notwendig. Das ist eben so, das ist Leben und man kann daran trainieren und zielführend bei diesem Training ist, dieses Training mit den Signalen einfach überall zu machen. Nicht nur in der Notsituation, sondern eben explizit eigentlich zu 99% außerhalb dieser Notsituation. Dass das dann eben sitzt, du sagtest so schön, dieses generalisierte Verhalten, egal, wenn der Welpe es vorher im Wohnzimmer gelernt hat, wichtig ist, dieses Verhalten, dieses Signal sozusagen in der Umwelt zu verknüpfen. So nenne ich das jetzt mal. Und das funktioniert nicht nur beim Welpen, sondern das funktioniert mit der Zeit und mit der Ruhe auch bei, ja, ich sag mal, bei jedem einzelnen Hund, wenn er entsprechend positiv unterstützt wird, wenn es gemanagt wird und wenn der Zweibeiner auch sieht, hoppla, heute klappt das vielleicht mal nicht. Also vielleicht hat auch der ein oder andere Hundehalter schon mal gesehen, an einem Tag, wie du schon sagtest, ja, normalerweise setzt er sich. Der setzt sich auch immer an die Stelle, aber heute nicht. Ja, ne, wir sind auch nicht jeden Tag gleich drauf. Und das ist auch nicht schlimm, richtig?
Das ist überhaupt nicht schlimm. Und das, da ist es mir auch sehr wichtig, dass man sich als Mensch auch diesen Druck erstmal nimmt. Weil wenn Fehler passiert sind, sie sind passiert, so oder so. Also wir können die jetzt nicht mehr rückgängig machen. Wir können uns halt nur noch mal auf zukünftig ähnliche Situationen vorbereiten. Und da ist übrigens auch ein Teil, noch mal um auf die versteckten Aufreger an sich zu kommen, ist ein sehr großer Punkt, wie geht man eben mit dem Hund um, wenn er einen Fehler gemacht hat. Ja, weil auch das halt die Aufregung in anderen Situationen befeuern kann. Und es ist so wichtig zu wissen, alles, was den Hund frustriert, wo er gehemmt wird, wo er sich arg zurücknehmen muss, obwohl es ihm echt schwerfällt und er das vielleicht noch nicht gut lernen konnte. All das sind Situationen, das ist wie, man hat einen Kochtopf auf dem Herd und dreht einfach die Flamme auf, aber drückt nur den Deckel vorne fester oder oben fester drauf. Es brodelt trotzdem. Und wenn dann eben eine Situation kommt, die für den Hund super schwierig ist, und dabei ist es egal, ob das jetzt Hundebegegnungen sind oder ob ich vielleicht einen Hund habe, der jagdlich sehr interessiert ist. Und auch Jagen ist selbstbelohnt, wissen wahrscheinlich die meisten auch schon. Das kann auch schlicht und ergreifend ein riesiges Ventil sein für Hunde. Und je mehr er das halt zeigt, je öfter er das tut oder je mehr auch ein Hund, ich sag mal, Gründe sucht, um auszurasten. Also die Hunde, die wirklich schon gucken, wo ist der nächste Hund, wo ist die nächste Katze, gucke ich mir das halt auch immer ganz dolle an. Was steckt da im Hintergrund? Wo muss sich dieser Hund arg zusammenreißen? Was belastet ihn? Was sind die Hintergrundstressoren? Bei ihm hat er vielleicht sogar gesundheitliche Themen. Und du hattest ja eingangs ein ganz wichtiges Thema gesagt. Man schaut mal so auf den gesamten Hund. Der Hund besteht ja nicht nur aus dem, was er tut, sondern wie geht's ihm überhaupt? Und das bringt halt auch mit sich, dass ich gucke, wie geht's dem gesundheitlich? Ist er überhaupt gesund? Oder hat er vielleicht Schmerzen und hat deswegen so eine kurze Zündschnur?
Das heißt, wäre es denn, also ich als Hundehalter sehe jetzt an meinem Hund, okay, die Situation hat ihm jetzt so einiges in Anführungsstrichen abverlangt. Er musste ruhig bleiben, obwohl er ja eigentlich lieber das und das gemacht hätte. Und wenn ich ihm dann, nachdem er diese Situation wirklich super gemanagt hat, die Möglichkeit gebe, zu sagen, hol dir deine Belohnung ab, was auch immer du willst. Also jetzt natürlich nicht renne dem Jogger hinterher, den du gerade so schön hast vorbeigehen lassen. Ist klar, ne? Aber wenn ich dann sozusagen ihm ein Ventil zeige, schnüffel doch mal oder ich schmeiß, weiß ich nicht, Kekse durch die Gegend oder was auch immer. Vielleicht sind Kekse in dem Moment gar nicht das, was er möchte. Wenn er jetzt beispielsweise, bleiben wir mal beim Jogger oder Radfahrer, wenn er den eigentlich gerne mal so ein bisschen hinterhergelaufen wäre, werden Kekse vielleicht nicht so zielführend, aber wenn ich ihn vielleicht vorschicke, das heißt, er läuft natürlich in die andere Richtung, er kann laufen, aber nicht in die Richtung, wo der Jogger läuft, sondern in die Richtung. Das wäre dann ein Ventil, was ich ihm sozusagen vielleicht sogar als positive Bestätigung für dieses eben gezeigte Verhalten anbieten kann, richtig?
Ja, sehr gute Idee, genau, auf jeden Fall, dass wir jetzt, sage ich mal, den Hund nicht in seiner Aufregung hängen lassen, auch gerade wenn wir wissen, es war schwer für ihn, sondern dass wir dann, wenn er aufgeregt ist, auch wenn wir das vielleicht nicht direkt sehen, aber wir wissen, es hat ihn angestrengt, dass wir ihm dann trotzdem die Möglichkeit geben, diesen ganzen Berg nochmal abzuarbeiten und gerne auch mit ein bisschen Aufregung, aber halt mit einer Aufregung, die sich für ihn gut anfühlt und das Ganze dann eben relativ zügig wieder in ruhigeren Zustand zu kanalisieren. Ja, das ist probates Mittel, also nutze ich sehr, sehr gerne sowas sogar.
Ist denn jetzt der Umkehrschluss von dem, der Hund hängt, sagen wir mal übertrieben, bellend am Geschirr, ein Hund, der nichts sagt, der ruhig ist, ist der denn dann entspannt? Nicht ist das der Umkehrschluss, den ich ziehen darf? Ist ein ruhiger Hund auch zeitgleich ein entspannter Hund?
Nope. Also nur weil er ruhig dasteht, vielleicht sich sogar auch gar nicht bewegt. Also es gibt ja dieses Freeze oder dieses Einfrieren, das ist ja ein Konfliktverhalten der Hunde. Das heißt, das Gehirn ist im Prinzip, entweder es hat einen Kurzschluss oder es ist doch im Verrechnungsprozess, sag ich mal so. Weil der Hund sich noch nicht ganz sicher ist, was er gerade macht. Und viele Hunde, was ist da jetzt passiert? Die frieren dann erstmal ein. Und das mag vielleicht äußerlich ruhig ausschauen, einfach weil keine Bewegung drin ist. Kann aber für den Hund, also im Hund ist dann Riesenalarm gerade los und der Hund hat sich einfach nur noch nicht entschieden, wie er jetzt reagieren soll. Das ist super belastend für Hunde, insbesondere dann, wenn sie diesen Konflikt für sich nicht aufgelöst bekommen. Also wenn sie dann nicht für sich eine Strategie wählen können, die wir Menschen auch gut finden. Also wenn jetzt ein Hund zum Beispiel aus diesem Einfrieren heraus dann doch mal entscheidet, er prescht jetzt nach vorne und verbellt den Hund. Ist jetzt natürlich nicht das, was wir so toll finden, aber der Hund hat das in der Situation für sich gelöst. Aber nichtsdestotrotz, also nur weil der Hund oberflächlich ruhig ist, heißt das nicht, dass er tiefenentspannt ist. Also der Hund kann auch im Platz liegen, eine Stunde lang, und die sind dabei die ganze Zeit angespannt. Und wenn man nur so machen würde, würden die losspringen.
Das heißt, das ist auch wieder ein Punkt, wo ganz klar gesagt werden sollte, bitte achtet auf die Körpersprache des Hundes. Nur weil ein Hund eben, wie gesagt, es gibt ja... du weißt, wir haben eine Deutsch-Kurzhaarhündin, das ist ein Vorstehhund. Und wenn die irgendwo eine Katze sieht, dann ne, dieses typische Einfrieren dann halt. Das ist in der Situation, weiß ich, die ist alles andere als entspannt. Ja, und das sind halt Sachen, auf die ich gerne nochmal hinweisen möchte. Körpersprache des Hundes ist einfach super wichtig. Man sollte sich da so ein bisschen drin auskennen. Und nur weil ein Hund, das haben wir jetzt gerade erfahren, ruhig irgendwo liegt oder nicht bellt, heißt das eben nicht im Umkehrschluss, dass er entspannt ist. Ja. Jetzt meine übliche Frage zum Ende eines jeden Interviews. Hast du denn noch vielleicht ein Leckerchen für unsere Zuschauer?
Ja, natürlich, sehr gerne. Ich habe als Leckerchen, also für jeden Hundemensch oder Hundefreund, der da mit seinem Hund sich vielleicht auch ein bisschen weiterentwickeln möchte oder einfach auch mal einen neuen Input möchte oder an einer Stelle nicht weiterkommt, ich biete gerne kostenlose Beratungsgespräche an. Das heißt, wo man sich mal miteinander beschäftigt und mal guckt, wo steht jemand gerade und wo kann es vielleicht noch hingehen und wo sind so die Knackpunkte, wo man neue Ansätze braucht oder wo man vielleicht ein bisschen sich selbst blockiert. Und das kann ich gerne an alle, die das gerne mal haben möchten oder die vielleicht sich mit ein paar Dingen auch anfreunden können, die ich jetzt gerade erzählt habe. Herzlich willkommen. Ich glaube, du stellst dann einen Link dazu.
Genau, wir stellen die Kontaktdaten zu dir, werden hier unter das Video eingestellt. Das heißt, jeder Zuschauer kann dann automatisch den Kontakt zu dir auch aufnehmen. Ja, dann kann ich für heute nur sagen, das war ein super, super, super interessantes Thema, versteckte Aufreger, weil das ist etwas, was man selber vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat als Hundehalter, was denn auf einmal dieses Verhalten meines Hundes zu bedeuten hat, wenn ich doch nur auf einer grünen Wiese spazieren gehe und er plötzlich dann sich so oder so verhält. Man sollte einfach mal Revue passieren lassen, was ist vorher passiert, wie war das Training, was habe ich gemacht, wie kann ich meinen Hund unterstützen, wie kann ich ihm helfen, wieder Ruhe zu finden, welche Möglichkeiten habe ich da, also das war super, super toll. Mir hat es super Spaß gemacht. Ich hoffe, du hattest auch Spaß.
Ja, natürlich.
Und ich bin mir sicher, wir werden noch das ein oder andere Thema finden, Erik, über das wir uns auch wieder unterhalten werden.
Da würde ich mich riesig freuen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte heute, liebe Anja.
Gerne. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.